Ich bin so frei. Der Podcast, in dem es um Freiheit, Frauen und ums Anpacken geht. Mit Dr. Zoe von Fink.
Svenja, schön, dich zu sehen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst heute für dieses Interview, so kurz vor den Europawahlen. Schön, dass du da bist.
Danke dir für die Einladung.
Wer bist du und was motiviert dich?
Ja, mein Name ist Svenja Hahn. Ich bin Europaabgeordnete der FDP, bin gerade voll im Wahlkampf und kämpfe vor allen Dingen für ein Europa, das Chancen für jeden Bürger, jede Bürgerin schafft. Eine Europäische Union, in der es egal ist, woher jemand kommt, sondern was jemand aus sich selber machen möchte. Deswegen mache ich im Europäischen Parlament vor allen Dingen Wirtschaftspolitik, weil das für mich die beste Chancenpolitik ist. Starke Wirtschaft bedeutet, es gibt gute Arbeitsplätze, man kann einen guten Job haben, sein Leben selber gestalten. Es gibt gute Steuereinnahmen, Geld für Bildung zum Beispiel, beste Startchancen, aber auch Geld für einen Sozialstaat, der dir hilft beim Wiederaufstehen. Also Wirtschaftspolitik ist Chancenpolitik für mich.
Es hört sich schon nach Wahlkampf an. Also bevor wir da einsteigen, wenn du gestattest, dass ich das so sage, bevor wir einsteigen, wollen wir dich erstmal ein bisschen kennenlernen. Wenn du 2 Stunden mehr am Tag hättest, was würdest du tun?
Ich glaube, mehr schlafen. Das ist gerade so ein Wahlkampfproblem. Ich würde, glaube ich, super gerne, wenn ich einfach mehr... Im Moment arbeite ich halt einfach sehr, sehr viel und ich würde das dann, glaube ich, nutzen, um vielleicht einfach mal wieder in Ruhe zu kochen, Freunde zu sehen oder auch mal wieder ins Fitnessstudio zu gehen. Natürlich in so einer intensiven Phase wie Wahlkampf hat, weil da ist man eigentlich nur unterwegs auf der Straße und ja, nicht zu Hause.
Das wird dir hoffentlich nach dem Wahlkampf etwas besser, hoffe ich zumindest für dich.
Ja, ich glaube, es gibt sehr viel zu tun in Europa. Nach den Wahlen geht es ja auch direkt weiter. Wie stellen wir uns auf? Wie stellt sich die Kommission aus? Das Europäische Parlament? Also da wird es erstmal ein bisschen intensiv weitergehen. Aber ich freue mich auch drauf. Das macht ja auch sehr, sehr viel Spaß.
Und wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
Und das finde ich eine großartige Frage. Ich versuche immer Dinge zu machen, die mich so aus meiner Komfortzone rausholen. Ich habe da noch so ein paar Dinge auf meiner Bucketlist, wo ich sage, die muss ich mal machen. Gerade Dinge, vor denen ich irgendwie sehr viel Respekt habe. Zum Beispiel vor Pferden habe ich sehr viel Respekt. Deswegen habe ich da draufstehen, einmal auf einem Pferd reiten zum Beispiel. Sowas muss ich immer machen. Aber das, was ich richtig cool fand, wo ich das gemerkt habe, als ich angefangen habe, eine neue Sprache zu lernen, wie sich wirklich so neue Synapsen im Kopf verknüpfen, das hat man als Erwachsener ja doch eher selten. Also ich liebe es, neue Dinge zu tun und auszuprobieren.
Sehr schön. Wir hatten ja schon kurz drüber geredet. Du bist ja mitten im Wahlkampf, beziehungsweise eher jetzt schon am Ende, so ganz kurz vor den Wahlen. Erzähl uns von deinen letzten Wochen. Wie sahen die denn so aus?
Auch immer sehr abwechslungsreich. Viele Gespräche, viel unterwegs. Ich lebe in Hamburg, war zum großen Teil im norddeutschen Raum unterwegs, aber auch im gesamten Bundesgebiet immer mal wieder. Und viele Begegnungen vor allen Dingen. Wahlkampf sind Begegnungen. In der Regel so am Vormittag ist man zum Beispiel auf Schulpodien, Diskussionen mit Schülerinnen und Schülern und anderen Kandidaten. Dann besucht man vielleicht nochmal ein Unternehmen, tauscht sich aus, wo drückt vielleicht gerade der Schub europäischer Gesetzgebung. Abends hat man meistens nochmal Veranstaltungen, Podien oder eigene Partei-Events, Großveranstaltungen. Also sehr viel unterwegs, sehr viel reden, aber auch sehr, sehr viel zuhören. Ehrlicherweise ist Politik mehr zuhören als reden, auch wenn man das oftmals so rum gar nicht denkt.
Jetzt bringt mich das gleich zu einer Frage. Wie viel ist denn reden, zuhören und machen so im Vergleich? Ist es jeweils ein Drittel?
Oh, ich glaube, das ist sehr unterschiedlich, ne? Gerade die letzten Plenarwochen war zum Beispiel sehr viel machen, weil viele Gesetze noch fertig behandelt wurden, noch abgestimmt wurden zum Beispiel. Jetzt im Wahlkampf sehr viel zuhören, aber auch sehr viel senden. Und bei so einer Erarbeitung von Gesetzen ist das so ein unterschiedlicher Prozess. Gerade am Anfang sehr viel zuhören für Leute, die diese Gesetze umsetzen müssen, die betroffen werden davon, sich möglichst ein breites Bild zu bilden. Wie würde das Gesetz in der Praxis wirken? Dann verhandelt man und macht. Und wenn das Gesetz dann steht, dann bist du auch wieder bei sehr viel Kommunikation und sehr viel Erklären. Also ich würde sagen, das ist nie ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, sondern das schwankt immer, je nachdem im Prozess, wo man gerade ist.
Ja, das ist klar. Jetzt sitzt du ja schon seit 2019 im Europaparlament und jetzt wurdest du wieder als Hamburger Spitzenkandidatin nominiert. Scheint dir ja zu gefallen, ne? Was magst du denn besonders an deiner Arbeit?
Ich muss sagen, für mich war immer europäische Politik das, was mich sehr begeistert hat. Bevor ich ins Mandat gekommen bin, habe ich seit 2014 schon ehrenamtlich mich europapolitisch engagiert, bei den europäischen Jungliberalen im Vorstand, auch zum Beispiel als Präsidentin des Verbands. Ich brenne wirklich für Europapolitik, weil ich das unglaublich bereichernd finde, auch die Arbeitsweise im Europäischen Parlament. Es gibt keine Opposition und Regierung. Man muss immer neue Mehrheiten finden. Man muss thematisch zusammenfinden, zusammenkommen, Kompromisse schließen. Du kannst keinem richtig auf die Füße treten, weil du irgendwann wieder zusammenarbeiten musst. Und ich mag dieses gemeinsame, lösungsorientierte Arbeiten. Das ist relativ pragmatisch im Europäischen Parlament. Das liegt mir gut. Aber auch das europäische Motto ist vereint in Vielfalt. Und das merkt man sehr, wenn man an europäischen Gesetzen arbeitet, zu verstehen, wie ist vielleicht die nationale Debatte geprägt? Wie sind da auch historisch geprägt oftmals viele Debatten? Das ist ja ganz anders als bei uns. Und bei manchen Themen sind halt die Ausgangssituation sehr anders. Da zu Lösungen zu kommen, finde ich unglaublich bereichernd und immer wieder schön, für gemeinsame Lösungen für Europa zu kämpfen. Also mir macht es sehr, sehr viel Freude.
Und jetzt hast du ja schon eine Legislaturperiode hinter dir. Was würdest du in der nächsten gern anders machen oder anstoßen oder beziehungsweise erreichen?
Also ich muss sagen, es ist unglaublich, wie schnell so 5 Jahre rumgegangen sind. Ich habe in diesen 5 Jahren an 20 Gesetzen gearbeitet. Alleine zum Beispiel am Gesetz für künstliche Intelligenz habe ich gut 4 Jahre dran gearbeitet. Und zum einen für mich natürlich gucken, diese Arbeit weiter begleiten. Also das Gesetz für künstliche Intelligenz muss jetzt erst noch umgesetzt werden. Da will ich natürlich der EU-Kommission ziemlich auf den Füßen stehen, dass sie das auch vernünftig umsetzen, dass das nicht so engmaschig ausgelegt wird, dass das zu einer Innovationsbremse wird. Aber ich würde vor allen Dingen gerne auch weiterarbeiten an den Themen zur Digitalisierung. Ich glaube, da können wir Europa wesentlich besser voranbringen. Wenn unser Ziel ist, dass wir die EU zu einem Hotspot für Innovation machen wollen, dann brauchen wir nicht immer nur neue Regularien, sondern müssen auch gucken, wie können wir das auch aktiv fördern und unterstützen. Ich möchte vor allen Dingen gerade auch als Hamburgerin weiterhin sehr stark für Freihandel einsetzen. Wir haben in dieser gesamten Legislaturperiode nur ein neues Freihandelsabkommen fertig verhandelt bekommen. Da muss die Kommission im nächsten Mandat mehr Gas geben. Also für eine Offensive für Freihandel will ich zum Beispiel auch weiter werben.
Worum geht es denn genau in diesem Gesetz für künstliche Intelligenz? Also warum liegt dir das am Herzen?
Ja, der Name ist, glaube ich, schon maximal irreführend, weil gar nicht künstliche Intelligenz reguliert wird, sondern der Anwendungsbereich von künstlicher Intelligenz. Weil wir gesagt haben, das ist die größte technologische Entwicklung, gesellschaftliche Entwicklung wahrscheinlich seit der industriellen Revolution. Und wie wollen wir als eine Demokratie diese Technologie nutzen und nutzbar machen? Und da haben wir gesagt, okay, wir wollen bestimmte Anwendungsbereiche oder Anwendungsszenarien ausschließen, wie zum Beispiel das Social Scoring, wie wir das aus China kennen, wo diese Technologie genutzt wird, um Menschen zu bewerten, sind sie systemkonform, sind sie staatsgefällig oder nicht. Solche Anwendungen von Technologie haben wir zum Beispiel in Europa ausgeschlossen. Also das ist so das Grundkonzept vom KI-Gesetz zu sagen, welche Art von Anwendung sollen vielleicht verboten sein in Europa, in einer Demokratie, welche hat vielleicht ein hohes Risiko, die müssen besondere Qualitätsanforderungen erfüllen. Aber der ganz große Teil von KI-Anwendungen wird gar nicht überhaupt von dem Gesetz reguliert sein tatsächlich.
Ist ja auch schwierig, als Gesetzgeber sozusagen vor die Welle zu kommen, weil man sieht ja eigentlich nur, was Unternehmen dann machen und dann kann man sich überlegen, ob man es verbietet oder nicht, oder?
Ja, absolut. Und deswegen reguliert es eben auch nicht Technologie. Also ich glaube, das beste Beispiel ist Gesichtserkennung. Nutze ich bestimmt 50 bis 100 Mal am Tag, um mein Handy zu entsperren mit meinem Gesicht. Aber eben die gleiche Technologie kann eingesetzt werden zur staatlichen Überwachung zum Beispiel. Da sieht man, das Problem steckt nicht in der Technologie, sondern im Anwendungsbereich. Deswegen reguliert das Gesetz eben den Anwendungsbereich und guckt, was sind Bereiche, die Hochrisiko sind, zum Beispiel Verkehrsinfrastruktur, eine kritische Infrastruktur, Justizbereich, wo wir sagen, da müssen KI-Systeme besondere Qualitätskriterien erfüllen. Die dürfen zum Beispiel nicht diskriminierend sein, die müssen stark sein im Bereich Cybersicherheit. Ne? Wir wissen, autokratische Regime nutzen auch Cyberangriffe, um unsere Demokratie zu unterminieren. Das ist so ein bisschen ja ein Produktsicherheitsgesetz eigentlich, aber ich sag mal, so ein simpler Empfehleralgorithmus wie im Musikstreaming ist davon nicht reguliert, weil da geht ja kein gesellschaftliches Risiko raus. Ne? Ich meine, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Du bist Taylor Swift-Fan und da schlägt dir finnischen Heavy Metal vor. Ja, das ist dann schlechter Service, vielleicht individuell schockierend, aber eben kein gesellschaftliches Risiko, was man politisch regulieren muss.
Gutes Beispiel. Zurück zu den Europawahlen. Was erwartest du denn hinsichtlich der Wahlbeteiligung? Du warst ja jetzt viel unterwegs, hast mit vielen Menschen und Wählern, also mit vielen Wählern gesprochen. Beim letzten Mal lag die ja bei knapp 50%. Was denkst du denn, warum geht die Hälfte der Bevölkerung nicht wählen? Denken die Menschen irgendwie, Europa ist eine Selbstverständlichkeit mit seinen freien Grenzen und der gemeinsamen Währung? Und ja, wenn ja, was tust du dagegen? Oder ich höre ja aus dir raus, also ich höre ja raus, du brennst für Europa. Wie kannst du das vermitteln? Und was denkst du, wie hoch die Wahlbeteiligung in diesem Jahr ist?
Ich hoffe tatsächlich, dass die Wahlbeteiligung steigt. Das war ja ein positiver Trend bei den letzten Wahlen mit knapp 50%. Das war ja schon nochmal deutlich mehr als bei den Wahlen davor. Wir haben gesehen, dass auch junge Menschen stärker wählen gegangen sind. Gerade jetzt bei diesen Wahlen, wo Wählen tatsächlich ab 16 schon möglich ist. Das ist etwas, wofür ich jahrelang auch in der Jugendorganisation der FDP, den Liberalen auch gekämpft habe, hoffe ich, dass wir auch eine stärkere Wahlbeteiligung sehen. Gerade bei jungen Menschen, denn Europa steht wirklich an so einer Weggabelung. Wir haben große Richtungsstreitigkeiten. In welche Richtung entwickelt sich die Europäische Union? Wir haben natürlich extreme populistische Strömungen, die Europäische Union abwickeln wollen. Wir haben aber auch im demokratischen Spektrum Richtungsdiskussionen. Ne? Also von links kommt eher, die Europäische Union soll sich eher abschotten. Vielleicht versuchen, ihr Ding alleine zu machen. Wir Liberalen haben da ein sehr klares Bild, sagen, ne, wir brauchen zum Beispiel mehr Zusammenarbeit mit mehr Partnern in der Welt, damit wir unabhängiger sind von Einzelnen. Auch in der Wirtschaftspolitik ist eine große Richtungsdiskussion. Sollen wir zum Beispiel Bürokratie abbauen, Wettbewerbsfähigkeit stärken oder soll unsere Richtung eher in staatlich gelenkte Wirtschaft und Subventionen zum Beispiel gehen? Also es sind viele Richtungsentscheidungen, die anstehen. Und wer nicht wählen geht, überlässt es halt den anderen zu entscheiden, in welche Richtung das geht. Was ich manchmal ein bisschen irritierend finde, ist das Problem, dass wir immer nur vor Europawahlen über Europa reden. Ich glaube, das ist ein strukturelles Problem, weil wir müssen auch vor Bundestagswahlen über Europa reden. Das Europäische Parlament ist nämlich nur eine Säule der Gesetzgebung. Das Europäische Parlament und der Rat, also die Vertretung der Mitgliedsländer, sind gleichberechtigte Co-Gesetzgeber. Das heißt, eigentlich müssen wir auch vor Bundestagswahlen sehr stark darüber reden, was will die und die Partei eigentlich in Europa vorantreiben, wenn sie in der Bundesregierung ist. Und da müssen wir ein bisschen mehr hinkommen, dass wir eben nicht immer nur vor Europawahlen zu Europa reden, weil ich glaube, das würde das Bewusstsein, wie wichtig Europa und europäische Gesetzgebung ist, nochmal schärfen.
Ja, das kann ja beim nächsten Wahlkampf dann berücksichtigt werden oder findet hoffentlich mehr Berücksichtigung. Und was ist so deine Erfahrung jetzt insbesondere aus vielleicht den Schulen oder mit Jugendlichen? Denken alle, Europa ist eine Selbstverständlichkeit und wollen sich dafür nicht mehr einsetzen? Oder was ist so das Gefühl? Oder ist es einfach zu viel, zu weit weg?
Also ich merke schon, dass, ich meine, ich bin 34, ich kenne ja schon eigentlich nur ein immer geeinteres Europa. Ne? Junge Menschen, die jetzt noch mal jünger sind als ich, irgendwie zwischen 16 und 20, die kennen ja auch, können sich zum Beispiel dann auch nicht mehr erinnern an die letzte Erweiterungsrunde zum Beispiel. Ne? Also die kennen ja den Status quo. Was ich aber vor allen Dingen erlebe, ist, dass viele junge Menschen durch zum Beispiel die Corona-Krise der letzten Jahre und auch die aktuelle Wirtschaftskrise gemerkt haben, dass viele Dinge in der Europäischen Union, die sie als selbstverständlich kennen, gar nicht so selbstverständlich sind und dass das tatsächlich auch etwas ist, über das man reden muss. Ich erlebe vor allen Dingen, dass die vielen Podiumsdiskussionen, die ich gemacht habe, dass die jungen Menschen wahnsinnig interessiert und wahnsinnig gut informiert sind. Themen, die natürlich immer eine Rolle spielen, klar, auch Klimawandel, Klimaschutz. aber tatsächlich sehr stark auf die Themen Migration, die Themen Wirtschaft, aber auch Rente. Ich erlebe, dass viele junge Leute sich ganz konkret Sorgen machen über ihre Zukunft. Wo wird mein Platz in der Gesellschaft sein? Wie sieht es aus mit der Wirtschaft? Werde ich eine Chance haben auf einen guten Job? Werde ich überhaupt noch eine Rente bekommen? Und das beschäftigt junge Leute mit 16 auch schon. Und ich glaube, das sind Themen, wo wir Lösungen und Antworten drauf geben müssen.
Und zeige ich nochmal nach, aber ist es nicht so, dass Europa halt auch als ein Europa der Chancen gesehen wird? Also man muss ja nicht in Deutschland bleiben. Man kann ja auch in, ja, was weiß ich hier, Finnland arbeiten oder Schweden arbeiten und sehen da nicht viele auch eine Chance?
Oh, absolut. Das merke ich immer wieder, gerade wenn viele junge Leute ihre Geschichten erzählen, dass sie vielleicht auch mal mit einem Fußballverein zum Beispiel so einen zweiwöchigen Austausch gemacht haben oder mit einer Partnerstadt. Das wird immer mehr. Ich glaube, das ist total wichtig. Und wenn nicht, wir haben als FDP zum Beispiel das Konzept der Bildungsfreizügigkeit, dass wir sagen, es soll eine neue Freizügigkeit werden, dass du einen Teil deiner Bildungslaufbahn unabhängig vom Geldbeutel deiner Eltern im europäischen Ausland machen kannst, da kommt das immer wahnsinnig gut an. Also da merkst du, das ist für viele junge Leute einfach total selbstverständlich, dass sie das machen können. Ich hab 2009 angefangen zu studieren, da habe ich gar nicht dran gedacht, dass ich mich ja auch grundsätzlich zum Studium in einem anderen Land bewerben könnte. Und jetzt höre ich von ganz vielen, die sagen, oh ja, vielleicht gehe ich nach Spanien oder in die Niederlande zum Studium. Das ist schon nochmal, glaube ich, da sind wir nochmal europäischer geworden im Mindset als noch vor 15 Jahren zum Beispiel.
Ja, das stimmt. Obwohl, ich habe auch in Großbritannien damals noch EU und Belgien studiert und auch in Deutschland. Also irgendwie diese Idee hat damals schon gelebt. Ein Thema der letzten Wochen und Monate ist ja auch Desinformation. Und ganz konkret gibt es ja jetzt auch immer wieder Falschmeldungen, also wirkliche, richtige Falschmeldungen zum Thema Ukraine zum Beispiel oder Klima oder zu den deutsch-französischen Beziehungen. Oder es gibt alle möglichen Gerüchte auf Facebook, dass zum Beispiel Briefwahlen nicht zählen. Warst du schon mal persönlich betroffen und wie wehrt sich das Europäische Parlament gegen Desinformation?
Ja, soweit ich weiß, war ich jetzt persönlich noch nicht von Desinformation betroffen, also von, ich sag mal, Deepfakes oder so von mir als Politikerin. Aber man kriegt das natürlich auch mit und ich habe das auch irgendwie im Freundes-, Bekannten- oder Familienkreis, dass die mir mal eine Nachricht schicken und sagen so, hier Svenja, das habe ich irgendwie auf Facebook gesehen. Sag mal, stimmt das, was die EU da macht? Und dann kann ich persönlich auch sagen, nee, sorry, das ist hier völlige Desinformation, das stimmt nicht. Aber das kann ja nicht jeder in seinem Freundes- und Bekanntenkreis machen. Aber was ich halt gut finde, dass Leute das aktiv hinterfragen und sich denken, das stimmt aber irgendwie nicht. In der Regel ist so eine gute Faustregel, wenn es zu crazy ist, ist es wahrscheinlich nicht echt. Aber wir müssen vor allen Dingen diese Plattform stärker in die Verantwortung nehmen. Das tut die Europäische Union insbesondere mit dem Gesetz, dem Digital Service Act, also Gesetz für digitale Dienste, wo auch die Verantwortung von Plattformen geregelt ist zum Umgang mit Falschinformationen, mit illegalen Inhalten, die da auch in der Pflicht sind, das runterzunehmen. Wir haben auch zum Beispiel eine Labeling-Pflicht für sogenannte Deepfakes, also für KI-Inhalte, die da generiert sind. Das Problem ist halt nur, russische Trollfabriken halten sich jetzt eher nicht an unsere Gesetzgebung. Das heißt, da müssen die Plattformen wirklich stark drin sein und diese Inhalte auch runternehmen. Und vor allen Dingen müssen wir auch unseren Rechtsstaat befähigen, da aktiv und handlungsfähig zu sein mit den notwendigen Kapazitäten. Denn das Problem wird nicht weggehen, das wird eher stärker werden. Gerade Akteure wie Russland, wie China haben großes Interesse daran, Desinformation zu stärken, Unsicherheit in der Bevölkerung zu schüren, weil sie ein großes Interesse haben, unsere Demokratie zu unterminieren und Menschen zu verwirren und ihnen Angst zu machen, gehört eben da dazu. Und da müssen wir mit der vollen Härte des Rechtsstaats rangehen. Wir müssen die Plattform in die Verantwortung ziehen, dazu handeln, solche Inhalte auch runterzunehmen. Und wir müssen natürlich uns alle auch sensibilisieren, darüber reden, hinterfragen, was wir auf Social Media auch sehen.
Genau dazu habe ich ja eine Frage, und zwar, wie soll das denn genau nachverfolgt werden? Also wie soll denn der Digital Service Act umgesetzt werden, also tatsächlich in seiner Anwendung? Jetzt hat ja zuletzt die NGO HateAid sogar TikTok vorgeworfen, dass Inhalte mit unerlaubten Inhalten nicht unkompliziert gemeldet werden können. Also Es hört sich ja so aus Laiensicht an, als hätte die EU, ich nehme mal dieses harte Wort in Griff, da versagt und würde sozusagen der Pflicht da nicht nachkommen, wenn eine NGO das melden muss.
Der ist jetzt in der Umsetzung. Also es gibt zum Beispiel, also da müsste vor allem die EU-Kommission nachprüfen, ob die Plattform ihrer Verantwortung nachkommt. Dazu gehört zum Beispiel ein einfacher, unkomplizierter Meldemechanismus. Hm? Funktioniert das ganz einfach? Oder ist das kompliziert? Oder sind da zum Beispiel immer Fehlermeldungen drin? Ich hatte neulich auch, wollte ich bei Twitter was melden und das funktionierte die ganze Zeit nicht mit der Meldefunktion. Das darf nicht sein. Und wenn Plattformen sich nicht dran halten, das auch umzusetzen, dann sind eben auch empfindliche Strafen vorgesehen im Digital Service Act. Da sind zum Beispiel Kommissare übrigens aus dem liberalen Lager, Thierry Breton und Margrethe Vestager, auch sehr aktiv hinter, in diese Plattform in die Verantwortung zu nehmen. Es gibt auch die Möglichkeiten, sogenannte Trusted Flagger, also Organisationen, die bevorzugt quasi auch melden können. Das könnten zum Beispiel Organisationen wie Hate Aid sein, die sich da besonders engagieren, deren Meldungen zum Beispiel dann auch prioritär behandelt werden müssen. Aber vor allen Dingen müssen die Plattformen auch genug Kapazitäten, technische Lösungen, aber auch Personal zur Verfügung stellen, um dieses Gesetz umzusetzen.
Ja. Gut, also da geht noch was. Ne? Also gerade, weil es ja am Anfang steht und halt in der Umsetzung nachverfolgt werden muss.
Absolut. Und wir müssen auch nachsteuern, wenn wir sehen, dass wir vielleicht echte Gesetzeslücken haben, dass etwas in der Umsetzung nicht funktioniert. Das ist ja auch ein Bereich, der sich auch immer weiterentwickelt. Es wäre ein Irrglaube zu denken, wir haben einmal ein Gesetz gemacht und müssen jetzt nie wieder was machen, sondern müssen da auch immer dranbleiben und weiterentwickeln, wenn wir gucken, da fehlt noch was.
Jetzt komme ich zum Thema der Staffel, und zwar Krise. Was bedeutet denn für dich Krise? Befinden wir uns in einer Krise? Und welche weltweiten Entwicklungen machen dir denn Sorge?
Also ich glaube, die Krise oder der bestimmende Konflikt unserer Zeit ist zwischen Autokratie und Demokratie. Ja, das hatten wir ja auch eben bei dem Thema Desinformation. Es ist ja ein bewusstes Mittel von autokratischem Regime, Unruhe zu stiften, sogar Wahlen zu beeinflussen, Demokratie zu untergraben. Das sehen wir in der Ukraine, die Russland seit vielen Jahren zu einem Schlachtfeld macht. Wir sehen, wie die autokratischen Regime dieser Welt zusammenstehen. Und es sind immer wieder die gleichen Akteure, insbesondere Russland, Iran, China, die sich gegenseitig unterstützen, die Terrorismus finanzieren, im Falle Irans zum Beispiel, die Krieg führen, die Menschen vertreiben und vor allen Dingen versuchen, Demokratien zu destabilisieren. Und das sehen wir in allen Politikbereichen, sehen wir Außensicherheit, Verteidigungspolitik, sehen wir auch in der Wirtschaftspolitik, Regime wie China, Russland haben großes Interesse daran, Abhängigkeiten zu schaffen. Und unsere Antwort muss sein, als Europäische Union, erstens unsere Außenpolitik zu stärken, dass wir endlich mit einer geeinten Stimme reden. Aktuell gilt aber noch, wenn wir in der Welt über Werte reden, hört man uns nicht zu, weil wir eine starke außenpolitische Macht sind oder eine sicherheitspolitische Macht. Man hört uns zu, weil wir ein relevanter Wirtschaftsplayer sind. Noch möchte ich dazu sagen, weil in den letzten 5 Jahren wurde nicht genug getan, unsere wirtschaftspolitische Kraft auch zu stärken. Das heißt, gerade in der Wirtschaftspolitik müssen wir vorangehen, Bürokratie abbauen, aber vor allen Dingen auch Wettbewerbsfähigkeit stärken und insbesondere mehr Handel mit mehr Ländern vorantreiben, gerade mit demokratischen Ländern, weil das stärkt uns einmal als Demokratie wirtschaftlich, aber auch außen- und geopolitisch halte ich das für ganz, ganz essentiell. Also ich glaube, die multiplen Krisen, die wir gesehen haben, auch im Bereich Wirtschaft, kommen halt immer wieder dahin zurück, dass Autokratien ganz bewusst versuchen, uns zu schaden und uns zu unterminieren.
Da hast du ja viel vor in den nächsten Jahren, ne?
Ja, steht einiges an in Europa tatsächlich, ja.
Zu meiner letzten Frage, beobachtest du weltweit Rückschritte oder Fortschritte hinsichtlich der Gleichberechtigung?
Ja, da sind wir genau wieder bei diesem Konflikt, denn in der Regel eines der ersten Opfer von autokratischen Regimen sind Frauenrechte. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, Frauenrechte sind in der Regel der Gradmesser für den Zustand einer Demokratie und die Freiheit einer Gesellschaft. Wir sehen weltweit, aber auch leider in Europa, wie Frauenrechte zum Beispiel Zugang zu Gesundheitsversorgung, Zugang zu Abtreibung oder in Ländern wie Afghanistan auch sowas Elementares wie Zugang zu Bildung oder die Möglichkeit, das Haus zu verlassen, komplett unterminiert werden. Und das ist eine krasse Gefahr. Autokratische Regime kommen in der Regel als erstes nach Frauen und nach anderen Minderheitsgruppen. Und das muss uns umtreiben. Gerade für Frauenrechte müssen wir uns in der Europäischen Union einsetzen und auch weltweit. Wir haben zum Beispiel in der letzten Sitzungswoche des Europäischen Parlaments uns dafür ausgesprochen, zum Beispiel Zugang zur Abtreibung als ein Grundrecht der Europäischen Union verankern zu wollen. Also Frauenrechte verteidigen heißt Freiheitsrechte verteidigen.
Das ist ein wirklich schönes Schlusswort. Ja, vielen Dank, Svenja, für deine Zeit. Viel Erfolg weiterhin beim Wahlkampf und ja, alles Gute.
Danke dir, Zoe, für deine Zeit und das Gespräch.
Dankeschön.